war jetzt schon so lange nicht mehr da, dass ich mir dachte, wenn ich jetzt doch wieder mal komme, dann kann ich ja nicht ohne irgendwas kommen. Von daher habe ich ein kleines Geschenk dabei. Leider ist das nur ein Geschenk für eine Person. Jetzt glaube ich, hat die Irene irgendwann Geburtstag gehabt in der letzten Woche. Magst du das Geschenk? Wo ist die Irene? Gar nicht da. Ah, ich würde es dir gern schenken. Du kannst das bestimmt gut gebrauchen. Komm einfach vor und du darfst es auch gleich aufmachen. Ist schön verpackt, bayerisch, ein Herzerl ist drauf und ein Hut mit Gamsbart. Und dann machst du Bierkrug. Ja, bitteschön. Ich habe das auch schon öfter gebraucht. Also, der wischt echt gut. Also er ist nicht mehr so gut wie am Anfang, aber ich wünsche dir viel Freude damit. Dankeschön. Bitteschön, darfst du wieder hinsetzen. Eigentlich wollte ich einen richtigen Putzlappen reinmachen, so einen richtig großen, aber ich habe die Predigt schon mal gehalten und jetzt habe ich nur noch einen Putzlappen daheim und deswegen ist das Tuch ein bisschen kleiner geworden. So manch einer von uns hat vielleicht schon bittere Erfahrungen gemacht mit Geschenken. Solange es sich dabei nur um einen Putzlappen handelt, hält sich die Enttäuschung ja noch in Grenzen. Aber wisst es, wenn man als junges Ehepaar, wie in diesem Jahr die Monika und der Jakob, viele Monate sich auf das erste Baby freuen? Die Ärzte sagen, es ist alles im grünen Bereich. Und dann kommt der Tag der Geburt und es kommt das Baby zur Welt, aber als Totgeburt. Das ist bitter. Es kam nicht das heraus, was man sich erhoffte. Und bittere Erfahrungen bleiben uns als Christen auch nicht erspart. Und Gott führt uns manchmal in solche Situationen. Und davon lesen wir auch in unserem Bibeltext heute Morgen. Ich möchte lesen aus 2. Mose Kapitel 15 und 16. 2. Mose 15. Das Volk Israel hat gerade eine wunderbare Erfahrung gemacht, nämlich wie sie der Herr aus der Sklaverei aus Ägypten herausführt, durch große Machterweise. Und dann führt er sie durch das Meer und das Meer öffnet sich für die Israeliten. Sie gehen hindurch und als die Feinde hinterher waren, klappt das Meer wieder zusammen. Und so ist der erste Teil von Kapitel 15 geprägt von einem Lobgesang. In so einer Situation, nach so einem Sieg, lässt sich Gott gut loben, oder? Und wahrscheinlich haben sich an diesem Tag etliche aus dem Volk gedacht, ich bin mal gespannt, welche wunderbaren Geschenke der Herr für uns noch auf Lager hat. 3 Tage später lesen wir jetzt in 2. Mose 15 ab Vers 22. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Nicht nur das Wasser von Mara war bitter, sondern auch die Israeliten. Und was war hier so bitter in Mara? 3 Tage waren sie unterwegs jetzt. Die Wasservorräte sind mittlerweile aufgebraucht. Und jetzt plagt sie der Durst. Die Kinder quengeln, die Viecher keuchen. Und dann plötzlich ist eine Oase in Sicht. Und jeder jubelt, Gott sorgt für uns. Und die Eltern trösten ihre Kinder und sagen, nur noch einen Kilometer, dann könnt ihr wieder trinken, so viel ihr wollt. Und ich stelle mir das so vor, dann laufen die ersten jungen Burschen voraus, stürzen kopfüber in das Wasser und ziehen angewidert den Kopf wieder heraus und sagen, boah, das ist ja bitter. Ungenießbar, dieses Wasser. Und sie nennen es Mara, Bitterkeit. Warum tut Gott so? Er führte sie ja in den Wolkensäule dorthin, genau. Du erwartest das Beste und dann wirst du bitter enttäuscht. Es ist wie so ein gebrauchter Putzlappen in einem schönen Geschenkpapier. Es kommt nicht das heraus, was man erwartet hat. Hat Gott eine böse, eine ironische Seite? Dass er sowas macht, zuerst Hoffnung wecken und dann diese Hoffnung bitter enttäuschen? Nein, von der ganzen Schrift her wissen wir, dass Gott keine böse Seite hat. Bei ihm ist kein Schatten. Er hat niemals böse Absichten, aber er ist ein Pädagoge. Er ist ein Erzieher. Und Gott erzieht dich in der Wüste. Und zum Beispiel formt er deinen Charakter durch Entbehrungen. Ein Mittel, das der Herr benutzt, um deinen Charakter zu formen, um dich Jesus ähnlicher zu machen, ist, dass er manchmal für eine Zeit lang deine Bedürfnisse nicht befriedigt. Und das ist bitter für uns. Ich denke da zum Beispiel an die Hanna in 1. Samuel 1. Die Hanna hat ganz normal, wie jede andere Frau, denke ich auch, das Bedürfnis, das natürliche Bedürfnis, Kinder zu bekommen. Und weil sie keine Kinder bekommen konnte, musste sie lange mit ungestillten Bedürfnissen leben. Und das macht ihr Leben bitter schwer, neben der Peninna, die dann stichelt, weil die Nebenfrau von ihr ein Kind und einen Sohn nach dem anderen bekommt. Aber der Herr hatte einen viel größeren Plan mit der Hanna. Er wollte ihr zu einer gewissen Zeit schon einen Sohn schenken. Und der sollte in Israel sogar eine Erweckung bewirken. Aber zuerst bekommt sie viele, viele Jahre kein Kind. Und Gott lehrt sie dabei, auf alles zu verzichten. Bis zu dem Punkt, dass sie eines Tages betet: Herr, wenn du mir doch noch irgendwann mal einen Sohn schenken solltest, dann will ich ihn gar nicht für mich haben. Dann soll er dir gehören. Und damit sagt die Hanna: Eins habe ich gelernt. Du bist wichtiger. Um es mit Benedikt Peters zu sagen: Ich glaube, dass es gar nicht so gut ist, wenn wir unser ganzes Leben darauf ausrichten, dass alle unsere Bedürfnisse gestillt werden. Wenn Gott doch unbefriedigte Bedürfnisse dazu benutzt, deinen Charakter zu formen. Natürlich wird es bei einem jungen Menschen in und nach der Pubertät ein wachsendes Bedürfnis, auch bald einen Freund oder eine Freundin zu haben und das Geschlecht des anderen und das eigene Geschlecht zu entdecken. Aber einen Charakter wird Gott dann formen, wenn sie es lernen zu warten und das auszuhalten, bis sie dann wirklich auch bereit sind, in die Ehe zu gehen. Starke Charaktere entwickeln sich nicht bei den Menschen, die ständig ihre Bedürfnisse stillen. Vor einer Zeit waren wir auf dem Landratsamt auf einer Schulung für Jugendleiter und Kindermitarbeiter, so, es ging um rechtliche Dinge, viel gute Sachen. Und nebenbei wurde erwähnt, dafür war jetzt nicht der Mann da vorne, der das so erzählt hat, aber er wurde erwähnt von Staats wegen: Wäre es gut für mich als Jugendleiter, auf einer Jugendfreizeit Kondome auszuteilen? Weil die Kinder einfach experimentieren sollen auf so einer Freizeit, und dass sie es sowieso tun, das ist klar. Und um größeren Schaden zu vermeiden, nämlich eine Schwangerschaft, wäre es vernünftiger, Kondome zu verteilen. Starke Charaktere entwickeln sich nicht bei den Menschen, die immer darauf aus sind, ihre Bedürfnisse befriedigt zu haben. Und meine Eltern haben in meiner Kindheit viel getan, dass es dem kleinen Schorsch immer gut geht. Gell? Und sie haben mir viel Freiheit gelassen in meinen jungen Jahren. Viel mehr Freiheit, als mir heute lieb ist. Aber sie wussten es auch nicht anders. Und sie haben vielleicht auch gesagt, ja, meine Kinder, die sollen es mal besser haben wie wir. Und man kann dann auch von der anderen Seite des Pferdes runterfallen. Eltern können viel vom himmlischen Vater lernen. Viele sagen mir, wo finde ich in der Bibel etwas über Kindererziehung? Und dann suchen sie in Sprüche oder irgendwo Verse raus, was um Kindererziehung. Die ganze Bibel ist Kindererziehung. Denn sie spricht davon, wie der himmlische Vater seine Kinder erzieht. Von der ersten bis zur letzten Seite. Und geistlich starke Charaktere ist der Punkt. Hier entstehen dort, wo Menschen lernen, mit ungestillten Bedürfnissen zu leben und dabei lernen, alles von ihrem himmlischen Vater zu erwarten. Wenn ich mir die Christen in unseren Reihen, in unserer Gegend so anschaue, dann könnte man manchmal meinen, wir sind für den Urlaub geschaffen. Aber wir sind nicht für den Urlaub geschaffen und wir sind auch nicht für die Arbeit geschaffen, sondern wir sind zur Abhängigkeit von Gott geschaffen. Das wäre unser Glück. Und der himmlische Vater führt und erzieht uns, dass er uns nicht immer gleich die Dinge gibt, die wir gern hätten und vielleicht auch natürlicherweise brauchen. Zum Beispiel Wasser für die Kehle oder wenn ich an Johannes 4 denke, Wasser für die Seele. Und so schreibt der Psalmist dann auch im Psalm 42, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach allerlei Befriedigung. Oder? Nein, nach dir. So lechzt meine Seele nach dir. Gott erzieht dich in der Wüste. Und zu seiner Erziehung gehört erstens, dass er dir offenbart, was in deinem Herzen ist. Und deswegen das Erste, erkenne deinen Herzenszustand. Ein Vers, der mir bei der ganzen Geschichte vom Volk Israel durch die Wüste immer wieder unterkommt und an den ich immer wieder denken muss, ist sicherlich sowas wie ein Leitvers, ist 5. Mose 8, Vers 2. Dort heißt es, ich habe jetzt von einem Mann gehört, der in seiner Gemeinde einen Geburtstag bekannt gegeben hat, nämlich seinen 40. Geburtstag. Vor 40 Jahren kam er zum Herrn und hat den spontanen Bruder gefragt, wenn du zurückschaust auf deine 40 Jahre als Christ, was würdest du über diese Zeit drüber schreiben? Und er sagte dann gar nichts, er sagte nur 5. Mose 8, Vers 2. Und dort heißt es, und du sollst an den ganzen Weg gedenken, den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Der Erwin Lutzer sagte einmal den steilen Satz, der Kern von jedem deiner Probleme ist das Problem in deinem Herzen. Könntest du den Satz unterschreiben? Der Kern von jedem deiner Probleme ist das Problem in deinem Herzen. Ist das Problem das bittere Wasser? Die Juden schreien, ja, und deshalb wollen wir zurück nach Ägypten. Und Gott sagt, nein, das eigentliche Problem ist nicht das bittere Wasser, sondern die Bitterkeit in deinem Herzen. Aber das bittere Wasser offenbart dir deine Bitterkeit in deinem Herzen. Und in Kapitel 16 geht es dann so weiter, dann sind sie ein Jahr unterwegs und dann fehlt plötzlich das Essen. Und sie schreien wieder Man könnte die Frage stellen, ist das Problem das Fehlen von Essen? Und die Juden schreien, ja, und deshalb wollen wir zurück zu den Kochtöpfen oder, wie sagen sie, zu den Fleischtöpfen Ägyptens, genau. Und Gott sagt, nein, das Problem ist ein Mangel an geistlicher Nahrung in deinem Herzen. Aber das Fehlen von der irdischen Nahrung offenbart dir jetzt das Fehlen der Nahrung in deinem Herzen. Und jetzt kannst du dich fragen, wo liegt denn dein eigentliches Problem? Ist es wirklich das, dass du noch keinen Freund, keine Freundin hast? Ist es wirklich dein Mann? Sind es wirklich deine Kinder? Ist es wirklich deine Krankheit? Oder könnte es sein, dass Gott dir all diese Schwierigkeiten, all deinen scheinbaren Mangel zulässt, um zu offenbaren, woran dein Herz wirklich hängt? Sind es die Gaben oder ist es der Geber? Und könnten deine momentan ungestillten Bedürfnisse auch ein Erziehungsmittel Gottes zum Guten sein? An dem einen oder anderen Mara kommt keiner von uns vorbei. Und ich habe vorher schon gefragt, ist denn Gott böse, engherzig oder ironisch? Und die Antwort gibt er selber in Vers 26 am Ende, wenn er sagt, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und was tut der Arzt als erstes? Ein guter Arzt muss erst einmal daran arbeiten, dass seine Patienten seine Diagnose begreifen. Und die Diagnose lautet, nicht der Arzt ist böse, sondern dein Herz ist böse. Und welche Medizin verschreibt der Arzt? Vers 25. Mose aber schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie. Ich weiß nicht genau, ob ich bei so einem Text so weit gehen darf. Aber wenn ich hier von einem Holz lese, das eine bittere Quelle süß macht, dann denke ich automatisch an ein anderes Holz im Neuen Testament. Nämlich an das Holz von Golgatha, an dem der Herr Jesus hängt und durch seinen Tod am Kreuz alle Bitterkeit der Sünde hinunterschluckte. Nicht irgendwie so ein buddhistischer Gott oder bei den Hinduisten gibt es einen, der all die Sünde der Welt aufsaugt und dann in seinem Backen speiste, aber es nicht runterschluckte. Gell? Und so sieht man diesen Gott oft mit seinen dicken Backen. Jesus hat es geschluckt. Und wenn ich mir dann das vor Augen male, wie der Herr Jesus im Garten Gethsemane sich auf den Boden wirft und voller Inbrunst betet und sagt, mein Vater, ist es möglich, dass dieser bittere Kelch an mir vorübergeht, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Im Grunde genommen hat Jesus gebetet, Herr, gibt es denn keinen anderen Weg, um die Menschen von dieser bitteren Sünde zu erlösen? Und wenn ich dann weiterschaue, dass es in Gottes Augen keinen anderen möglichen Weg gab und dass der Herr Jesus den ganzen Kelch voll mit meiner und mit deiner und mit der ganzen Welt Sünde austrank bis zur Neige. Oder wie wir heute im Abend mal gehört haben, in dieser einen Nacht, an diesem einen Tag, gab es so viele Dinge, die Jesus erleiden musste, die alle im Einzelnen schon so schrecklich sind. Bis er am Ende dort am Kreuz schreit, mein Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn ich das sehe, dann kann ich doch nimmer murren und hadern über meine bitteren Umstände, oder? Gott erzieht dich in der Wüste. Und zu seiner Erziehung gehört erstens, dass er offenbart, was in deinem Herzen ist. Und deshalb muss er uns manchmal nach Mara führen. Aber dann, und das ist das Schöne, er bringt uns auch wieder an Orte wie Elim. Und von Elim lesen wir in Vers 27. Und sie kamen nach Elim, dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Da spannen wir jetzt unsere Hängematten aus und dort können wir wieder richtig chillen, oder? Markus Wesch sagte so, vorher war Murren und Knurren und jetzt Psalmen unter Palmen. Und endlich kann ich wieder Psalm 23 von ganzem Herzen singen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Aber sowohl Mara wie auch Elim gehören in unser Leben. Und wenn mich mal einer fragt, du Schorsch, wie geht es denn in deinem Christenleben? Dann sage ich vielleicht auch so, mal so und mal so. Und das ist so. Aber ich habe manchmal den Verdacht, dass einige von uns bei Mara stecken bleiben. Weil sie mit dem Hadern und dem Murren nicht aufhören können und deshalb nie zu den Elims kommen. Gott erzieht dich in der Wüste und die Charakterschule Gottes, die geht ja noch weiter, deswegen möchte ich noch eine dritte Station nehmen. Die nächste Station ist die Wüste Sinn, Kapitel 16, Verse 1 bis 4. Und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sinn, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. In Vers 1 sehen wir eine Zeitangabe. Wann war Israel ausgezogen? Das war am 14. Nisan, am 14. Tag des 1. Monats war Israel ausgezogen aus Ägypten. Jetzt befinden wir uns am 15. Tag des 2. Monats. Das heißt, das Volk Israel war jetzt genau einen Monat unterwegs. Und mittlerweile gehen auch die Essensvorräte aus. Die Folge, das Volk murrt wieder. Siehst du, wie ich meckern kann? Siehst du, meckern, das steckt an. Ich habe schlechte Laune, höre und staune, höre und staune. Vielleicht hat zuerst nur einer gemeckert. Aber meckern steckt an. Und so heißt es dann in Vers 2, und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte. Und wie antwortet Gott? Er sagt, ich werde Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lassen. Nein, Vers 4 sagt er, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Verstehst du Gott? Also ich verstehe ihn nicht. Und es erstaunt mich immer wieder im eigenen Leben, da bin ich ungehorsam, bewusst ungehorsam. Und dann kommt es manchmal so, dass ich mich richtig vor mir selber ekle. Und mir dann denke, Herr, jetzt musst du aber bald Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lassen und mich verzehren. Und am nächsten Morgen stehe ich wieder auf, schlage wieder Gottes Wort auf und der Herr lässt wieder geistliches Manna regnen. Er gibt mir nicht das, was mir zusteht. Und so kann ich sagen, wie der Johannes das sagt in Johannes 1, aus seiner Fülle darf ich nehmen Gnade um Gnade. Er gibt mir einfach nicht das, was ich verdiene. Und ich weiß genau, was ich verdiene. Vielleicht stell doch deine Fragen mal andersrum. Frag nicht immer, warum lässt Gott das zu? Frag doch mal so, warum habe ich das verdient, dass Gott gerade mich errettet hat und meinen Bruder noch nicht? Warum habe ich das verdient, dass er mir meine Schuld vergibt? Warum habe ich das verdient, dass ich im reichen Deutschland geboren bin und nicht in Syrien oder sonst irgendwo? Warum habe ich das verdient, dass ich in Deutschland lebe, dass jetzt, wo so viele Menschen Asyl suchen, Flüchtlinge, warum habe ich das verdient, dass ich nicht Flüchtling bin? Warum ich, Herr? Warum bin ich gesund? Warum habe ich nicht Krebs? Warum habe ich eine Arbeit? Warum habe ich ein Dach über dem Kopf? Warum habe ich eine Gemeinde? Warum habe ich eine Bibel? Warum geht es mir so unverdientermaßen gut? Verstehst du das? Ich verstehe Gott nicht. Und so ist Gott, mit der einen Hand führt er Israel in die Wüste, sodass sie Hunger bekommen, und mit der anderen Hand gibt er ihnen zu essen. Brot vom Himmel und Wachteln zum Spachteln. Vers 11. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als die Kinder Israels es sahen, sprachen sie untereinander: Manhu, was ist das? Und daraus leiteten sie dann das Wort Manna ab. Manhu, denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Und mit diesem Manna geht die Erziehung Gottes weiter. Das erste war die Diagnose. Erkenne deinen Herzenszustand. Und das zweite, was er jetzt lehrt, ist die Therapie. Und die Therapie lautet: Lerne ganz von Gott abhängig zu sein. Und zwar jeden Tag aufs Neue. Und dazu dient jetzt diese Lektion mit dem Himmelsbrot. Vers 16. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Einen Gomer je Kopf nach der Zahl eurer Seelen, jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und die Kinder Israels machten es so und sammelten die eine viel und die andere wenig. Und als man es aber mit dem Gomer maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss, und der, welcher wenig gesammelt hatte, hatte keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Und Mose sprach zu ihnen: Niemand soll davon etwas übrig lassen bis zum anderen Morgen. Aber sie gehorchten Mose nicht. Denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen, da wuchsen Würmer drin, und es wurde stinkend. Und Mose wurde auch stinkend über sie, wurde zornig. So sammelten sie es jeden Morgen, jeder so viel er zum Essen brauchte. Wenn aber die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Und es geschah am sechsten Tag, da sammelten sie doppelt so viel Brot, 2 Gomer für jede Person. Da kamen alle Obersten der Gemeinde und berichteten es Mose. Und er sprach zu ihnen, das ist es, was der Herr gesagt hat. Morgen ist eine Ruhe, ein heiliger Sabbat des Herrn. Was ihr backen wollt, das backt. Und was ihr kochen wollt, das kocht. Was aber übrig ist, das legt beiseite, damit es bis morgen aufbewahrt wird. Und sie legten es beiseite bis zum Morgen, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinkend. Und es war auch kein Wurm darin. Da sprach Mose, esst das heute. Denn heute ist der Sabbat des Herrn, ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden. 6 Tage sollt ihr es sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat, da wird keines zu finden sein. Es geschah aber am 7. Tag, dass etliche vom Volk hinausgingen, um zu sammeln. Und sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Wie viel muss unser Erzieher Geduld haben mit uns? Hier gibt er eine weitere Lektion in Sachen Abhängigkeit. Und täglich war das Volk darauf angewiesen, dass sie dieses Manna jeden Morgen neu in der Wüste sammelten. Und Israel muss das eine lernen, genauso wie wir. Wir leben täglich von der Freundlichkeit des Herrn. Ist dir das bewusst? Du lebst heute von der Freundlichkeit des Herrn. Sonst würdest du nämlich gar nicht leben. Täglich abhängig, das heißt keinen Vorrat sammeln. Und das gilt für uns in gleicher Weise für geistliche Speise. Wir brauchen keine geistlichen Vorratskammern. Wenn manchmal Geschwister auf ein Seminar oder auf eine Bibelfreizeit gehen, dann sagen sie, ich muss mal wieder geistlich auftanken. Aber Gott gibt dir keinen Tank. Er gibt dir geistlich immer nur das, was du täglich bei ihm suchst. Aber nicht auf Vorrat, sondern wenn ich heute in meiner Bibel gelesen habe, dann weiß ich, morgen brauche ich das wieder. Manche gehen für 3 Jahre auf eine Bibelschule und meinen danach, jetzt habe ich einen Tank voll für mein ganzes Leben. Vielleicht machen deswegen so viele Bibelschüler nach der Bibelschule Schiffbruch. Andere denken, wenn ich nur große geistliche Segnungen bekomme, gell, eine Erfahrung, vielleicht sowas wie eine Geistestaufe oder eine Handauflegung oder irgendein tolles Wunder erlebt, dann habe ich sozusagen alles in der Tasche. 2. Mose 13, 14, 15 und so weiter zeigen mir genau das Gegenteil. Was für gewaltige Erfahrungen hat das Volk Israel gerade noch vor einem Monat gemacht? Gerade noch gestern, vorgestern, als der Herr sie führt in der Wolkensäule. Was für ein Lobpreis in Kapitel 15. Und konnten sie irgendetwas von diesen gewaltigen Erlebnissen speichern? Geben mir meine Erfahrungen, meine Erlebnisse von gestern eine Garantie für morgen? Überhaupt nicht. Du musst täglich aufs Neue dein geistliches Manna sammeln und dich davon nähren. Und deshalb bete ich, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich bete nicht, unser monatliches Brot gib uns heute. Das, was Gott gibt, kannst du nicht konservieren. Du brauchst es immer wieder frisch. Die Frage ist, warum? Und ich glaube, der Punkt ist ganz wichtig, weil Gott selber wichtiger ist als seine Gabe. Und wir müssen täglich zu ihm hin. Das ist wie so ein kleiner Schuljunge, da sagt der Papa auch nicht, ich habe dir einen Kühlschrank angelegt. Und da ist jetzt das Pausenbrot drin für einen Monat. Du holst es dir einfach jeden Morgen raus und dann gehst du zur Schule. Nein, der Papa möchte, unser himmlischer Papa möchte, dass wir jeden Morgen zu ihm hin müssen Und dass wir merken, nicht die geistliche Speise, die er uns gibt, ist das Wichtigste, sondern er selber. Und dann muss ich morgen früh wieder zu ihm hin und habe wieder Augenkontakt mit meinem himmlischen Vater und merke an seinen Augen, wie sehr er sich über mich freut. Und dann sage ich, danke, Vater. Unser Glück ist unsere Abhängigkeit vom Herrn. Glückselig sind die geistlich Armen, die nichts gespeichert haben, nichts konserviert, keine geistlichen Vorratslager angelegt haben. Geistlich arm bin ich heute genauso wie morgen. Aber wenn du geistlichen Vorrat ansammeln möchtest, dann wirst du schnell eins merken. Da ist plötzlich der Wurm drin. Und zwar der Wurm in deiner Beziehung zu Gott. Gott erzieht uns in der Wüste. Ob das jetzt an einem Ort der Enttäuschung ist und der Bitterkeit wie Mara, dort wo Gott uns offenbart, wie es in unserem Herzen ausschaut, oder ob es an einem Ort ist wie Elim, wo wir in der Hängematte liegen und sagen, danke Herr, ist alles so schön bei dir. Oder ob das die Wüste Sinn ist, da wo Gott uns lernt, dass wir täglich neu in seiner Abhängigkeit von ihm leben, heute und morgen und übermorgen. Die Zeit in der Wüste ist eine gute Zeit, wenn du bereit bist, dort von Gott zu lernen. Aber die Zeit in der Wüste ist auch noch nicht das Paradies. Und das sollten wir uns vor Augen halten. Und ich hoffe, dass wir gelehrige Schüler sind und dass Gott als unser Erzieher und als unser Arzt wirklich wirksam an uns wirken und handeln kann. Amen.